Deutschlandfunk. Der Abend.
Im Studio ist Jessica Sturmberg und wir schauen in der kommenden halben Stunde auf die Diskussion um die Exit-Strategien. Wie kommen wir aus der derzeitigen Lage wieder raus? Wann und wie können Schulen wieder öffnen? Die Corona-Krise führt dazu, dass die Seenotrettung im Mittelmeer quasi eingestellt werden soll. Und Fußballfans warten auf eine Entscheidung, wann Spiele in der ersten und zweiten Liga wieder ausgetragen werden können. Wenn auch ohne Zuschauer, dazu der aktuelle Stand. Ja, wie kommen wir aus der jetzigen Situation mit einem stillgelegten öffentlichen Leben wieder heraus, ohne einen Rückfall zu riskieren? Das ist die große Frage. Es gibt die Empfehlungen der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Es gibt das Robert-Koch-Institut, das in eine etwas andere Richtung geht, was das Thema Öffnungen von Schulen und Kitas angeht. Und es gibt noch jede Menge Ratschläge von Ökonomen und Hoffnungen aus der Wirtschaft. Das alles nimmt Bundeskanzlerin Angela Merkel morgen mit in die Beratungen mit den Regierungschefinnen und Chefs der Länder. Volker Fintermer berichtet über die Exit-Strategien, die gerade heiß diskutiert werden.
Die wissenschaftlichen Koordinaten sind gelegt. Beide Expertengruppen, die der nordrhein-westfälischen Landesregierung und die Wissenschaftler der Leopoldina, empfehlen einen Ausstieg nur schrittweise und in wohlüberlegten Etappen und verweisen auf die Politik für die notwendigen Entscheidungen. Eine schnelle Rückkehr zur Normalität werde es auch ganz bestimmt nicht geben, betonte am Morgen in der ARD Wirtschaftsminister Peter Altmaier.
Was ich heute sagen möchte und kann ist, es wird auch in Zukunft viel Disziplin verlangt werden. Denn nur wenn wir soziale Kontakte reduzieren, wenn wir weiterhin vorsichtig sind, dann können wir vermeiden, dass diese Krankheit wieder zurückkommt.
Nach dem neuen Lagebericht des Robert-Koch-Instituts gibt es noch keine Hinweise auf eine durchgängige Entwarnung, wie RKI-Chef Lothar Wieler heute Morgen erklärte.
Wir haben eines unserer Ziele bereits erreicht, dass die Fallzahlen schon über eine längere Zeit nicht mehr so stark ansteigen. Das heißt, die getroffenen Maßnahmen wirken. Und das sind gute Nachrichten. Aber die Zahlen haben sich auf einem relativ hohen Niveau eingependelt. Es gibt im Moment noch keinen eindeutigen Hinweis darauf, dass die Zahlen auch weiterhin zurückgehen.
Insofern müsse in der Öffentlichkeit uneingeschränkt an den Abstands- und Hygieneregeln festgehalten werden. Und nach wie vor müssten Infizierte schnell identifiziert und alle Kontaktpersonen frühzeitig informiert werden, um die mögliche Ausbreitung des Virus weiter ausbremsen zu können. Eine konkrete Empfehlung für die morgige Runde gab der RKI-Präsident nicht.
Die Entscheidung liegt eben nicht bei uns. Es gibt ja auch eine Menge andere Personen und Menschen und Fachleute, die ihren Rat geben und ihre Informationen weitertragen. Was morgen entschieden wird, das kann ich Ihnen nicht sagen.
Aber deutlich wurde in der Pressekonferenz schon, dass das Institut zumindest vor übereilten Schritten warnt. Das tat am Morgen auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier aus Sorge vor möglichen Rücknahmen der Öffnungen.
Wenn der Eindruck entstünde, dass es ein Hü und ein Hot gibt, dann würde das Vertrauen in die Politik sehr stark beschädigen. Deshalb, wir müssen jeden Schritt abwägen und müssen dafür sorgen, dass wir nicht alle halbe Woche dann diese Maßnahmen wieder ändern müssen.
Von einer Lösung in kleinen Schritten spricht auch der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier. Und dabei seien die Vorschläge der Wissenschaftler nicht der einzige Maßstab.
Ich halte die Empfehlungen der Leopoldina für eine unter vielen. Ich bin nicht der Auffassung, dass das in allen Bereichen überzeugt. Und deshalb, es muss immer gelten, wir handeln entschlossen, aber besonnen.
Armin Laschet, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, macht sich derweil für eine einheitliche Vorgabe der morgigen Ministerpräsidentenrunde stark, wohl auch um einen weiteren Alleingang Bayerns zu verhindern, der zuletzt für einigen Unmut gesorgt hatte.
Keine Alleingänge irgendeines Landes, sondern eine Regelung in 16 Ländern, die Menschen auch verstehen. Und dann wird es flexible Lösungen auf den jeweiligen Bedarf eines Landes hin geben.
Der indirekt angesprochene bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat heute zumindest per Twitter vor einem Überbietungswettbewerb gewarnt, der die Menschen verunsichern könnte. Vorsichtige Erleichterungen könne es nur mit zusätzlichem Schutz geben. Von einem Phasenplan spricht in Kiel auch der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Daniel Günther.
Wir werden definitiv, bevor wir mit der Kanzlerin und den anderen Ministerpräsidenten gesprochen haben, keine Entscheidung treffen, weil meine feste Überzeugung ist, je enger wir uns miteinander abstimmen, desto besser und transparenter kann man diese Entscheidung auch vermitteln.
Und Gesundheitsminister Jens Spahn betonte bei einem Klinikbesuch in Gießen, maßgeblich bleibe für ihn die Sicherstellung der notwendigen medizinischen Versorgung mit Intensivbetten, um an dieser Stelle kein Risiko einzugehen.
Volker Fintermaur über die Diskussion um Exit-Strategien. Und die Frage ist, können sich die Bundesländer morgen auf ein gemeinsames Vorgehen einigen? NRW-Ministerpräsident Armin Laschet wirbt um eine einheitliche Linie, wie wir gerade hören konnten. Aber ausgerechnet in seinem Bundesland gibt es nun den ersten konkreten Zeitplan, was die Öffnung der Schulen betrifft. Mehr dazu von Christiane Habermals.
Nordrhein-Westfalen preschte schon mal vor. Nach den Osterferien will das Land seine Schulen schrittweise wieder öffnen. Eine Woche darauf könnten die ersten Kitas folgen, kündigte NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer gemeinsam mit Familienminister Joachim Stamp an. Es sei ihr festes Ziel, sagte die FDP-Politikerin, die Schulen nach der aktuellen Ferienwoche wieder zu öffnen, vor allem damit die Abschlussprüfungen geschrieben werden könnten. Damit ist die schöne Einigkeit der Länder schon wieder dahin. Eigentlich wollten sich die Ministerpräsidenten erst morgen Nachmittag mit Kanzlerin Angela Merkel auf eine gemeinsame Strategie einigen, darüber, wie lange die Schulen noch geschlossen bleiben sollen und wie eine schrittweise Rückkehr zum Unterricht aussehen könnte. Einen möglichen Weg hatte die Wissenschaftsakademie Leopoldina gestern in ihrem Papier skizziert. Die Experten empfahlen, dass Schulen so bald wie möglich wieder geöffnet werden sollten, schrittweise und in Schichten. Zuerst die Abschlussklassen der Grundschulen mit höchstens 15 Kindern in einem Raum, dann die älteren Kita-Kinder, die kurz vor dem Schulbeginn stünden, sowie die Sekundarschüler, die jetzt ihren Abschluss machen müssten. Natürlich unter der Vorgabe, dass das Einhalten der Hygieneregeln gewährleistet werde. Doch daran melden bereits viele Schulen Zweifel an. Und gerade die Kleinen hätten es mit dem Einhalten der Hygieneregeln besonders schwer. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier machte bereits deutlich, dass er von verfrühten Schulöffnungen nicht viel hält.
Ich halte die Empfehlungen der Leopoldina für eine unter vielen. Bin nicht der Auffassung, dass das in allen Bereichen überzeugt. Ich bin schon gar nicht der Auffassung, dass es überzeugt im Bereich der Grundschulen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir diesen Weg gehen werden, aber das werden wir zu beraten haben morgen.
Am kommenden Montag sind in den meisten Bundesländern die Osterferien vorbei. Lediglich das Saarland hat noch eine Woche länger frei. Alleingänge oder ein Vorpreschen einzelner Länder sollten diesmal nach Möglichkeit vermieden werden. Davor warnte auch Bundesbildungsministerin Anja Karliczek in der Passauer Neuen Presse. Einen Flickenteppich sollte es bei den Schulöffnungen diesmal bitte schön nicht geben. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hatte sich noch heute Mittag optimistisch gezeigt, dass das gelingen könnte.
Ich sehe keine Kakophonie. Ich sehe unterschiedliche Meinungen, die im Vorfeld einer solchen Konferenz aber durchaus legitim sind. Ich halte mich da sehr zurück, weil wir ein vereinbartes Vorgehen haben.
Doch mit dem Vorstoß aus Düsseldorf dürfte das nun Makulatur sein. Die Wissenschaftler der Leopoldina hatten unter anderem vorgeschlagen, dass der Unterricht zunächst in den Schwerpunktfächern Deutsch und Mathematik wieder stattfinden solle. Es müsse aber auch viel mehr didaktisch gut aufbereitetes digitales Bildungsmaterial zur Verfügung gestellt werden. Sie verweisen darauf, dass die Beschulung zu Hause vor allem Schülerinnen und Schüler aus bildungsfernen Familien benachteilige. Ulrich Schneider, Vorsitzender des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, forderte, dass ärmere Familien überhaupt erst einmal mit Computern ausgestattet werden müssten.
Wir haben im Moment die Situation, dass wir wieder eine tiefste Bildungsungerechtigkeit erfahren. Diejenigen, die gut ausgestattet sind, wo die Eltern auch den Bildungsstand mitbringen, um zu helfen, die können nach wie vor im Homeschooling ein bisschen mit erhalten, während viele völlig abgehängt sind.
Die Grünen-Vorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck machten mit Blick auf morgen schon mal Druck. Sie fordern von den Ministerpräsidenten eine transparente und nachvollziehbare Strategie zur Lockerung der Corona-Maßnahmen. Für Kitas und Schulen halten sie eine schrittweise Öffnung für möglich. Priorität haben sollten die Klassen 1 bis 6 sowie die Abschlussklassen, schrieben sie in einem Brief an die Partei.
Christiane Habermals zur Debatte um schrittweise Schulöffnungen. Der Druck auf die Politik ist groß, Lockerungen in verschiedenen Bereichen des Lebens und Wirtschaftens zuzulassen. Und dieser Druck kommt nicht nur durch einzelne Bundesländer, sondern auch durch Nachbarländer wie Österreich. Das hat an diesem Dienstag die Öffnungen von kleineren Geschäften und Baumärkten gestattet. Das Land sieht sich innerhalb der EU selbst als Vorreiter bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Vorneweg Kanzler Sebastian Kurz. Und zumindest was die vergleichsweise niedrigen Infektionszahlen angeht, kann sich die Regierung in ihrem harten Kurs durchaus bestätigt sehen. Zumal auch das österreichische Gesundheitssystem bislang alle Corona-Fälle bewältigen konnte. Wie diese ersten Lockerungen von der Bevölkerung angenommen wurden, berichtet Sirjan Govedaritsa.
Ein Baumarkt im 13. Bezirk in Wien. Vor dem Eingang hat sich eine lange Schlange gebildet. Etwa 20 Menschen schieben geduldig ihre orangefarbenen Einkaufswagen Schritt für Schritt nach vorne und warten darauf, eingelassen zu werden. Es gilt Masken- und Abstandspflicht, aber das tut der Laune keinen Abbruch.
Alles, was sich angestaut hat im Haushalt, in der Wohnung zum Reparieren und alles, kann man jetzt halt geschwind noch erledigen. Es ist zwar viel los, aber besser als nichts.
In der Wiener Innenstadt sieht es anders aus. Es sind zwar mehr Menschen auf den Straßen als noch in den vergangenen Tagen, aber von einem Ansturm auf die wieder geöffneten Geschäfte kann nicht die Rede sein. Dieser Besitzer eines kleinen Ladens für Skatermode beschreibt es so.
Der Andrang ist natürlich etwas verhalten, was aber wahrscheinlich auch nachvollziehbar ist, nachdem ja auch die Leute selbst zu Hause nicht genau wahrscheinlich wissen, wie es in den nächsten Wochen, Monaten weitergeht und wie ihre wirtschaftlichen Perspektiven aussehen, denke ich mal, dass die Leute sich jetzt dreimal oder viermal überlegen, ob sie jetzt ein T-Shirt oder eine neue Hose oder ein neues Paar Sneaker kaufen.
Nach fast einem Monat Sperre fährt der Handel in Österreich nur langsam wieder hoch. Ab heute dürfen kleine Geschäfte mit maximal 400 Quadratmetern wieder öffnen, außerdem Baumärkte und Gartencenter. Dabei gibt es einiges zu beachten. Es gilt Maskenpflicht für Kunden und Personal und der Sicherheitsabstand von mindestens einem Meter muss eingehalten werden. Die Geschäfte müssen zudem sicherstellen, dass jedem Kunden eine Fläche von mindestens 20 Quadratmetern zur Verfügung steht. All das gilt nach Angaben der Regierung in Wien allerdings nur unter der Voraussetzung, dass sich die Corona-Lage nicht wieder verschlechtert. Die Leitlinie lautet, so viel Freiheit wie möglich und so viel Einschränkungen wie notwendig. Das sagt Bundeskanzler Sebastian Kurz immer wieder, auch heute bei einer Pressekonferenz im Bundeskanzleramt.
Sollten sich die Zahlen in die falsche Richtung entwickeln, dann werden wir selbstverständlich die Notbremse ziehen, die wir vorgesehen haben für den Fall, dass es notwendig wird.
Zurzeit sehen die Zahlen nicht schlecht aus. Seit Tagen verzeichnet Österreich einen Rückgang an Neuerkrankungen. Seit Ostersonntag gibt es erstmals mehr Genesene als aktiv Erkrankte. Auch die Krankenhäuser sind nicht überlaufen. Eine Entwicklung, die sich nur fortsetzen lasse, wenn alle mitmachten, so Gesundheitsminister Rudolf Anschober.
Es wird jetzt von jedem Einzelnen abhängen. Jeder Einzelne wird auch in den nächsten Tagen und Wochen ein Teil der Lösung sein, ein Teil der Lösung sein müssen. Wenn uns das so gelingt wie in den letzten Wochen, dann bin ich durchaus optimistisch, dass wir das Virus weiter unter Kontrolle halten können.
Wenn das gelingt, sollen nach den Plänen der österreichischen Regierung Anfang Mai alle weiteren Geschäfte und Friseure aufmachen dürfen. Ende April soll die Entscheidung fallen, wann Schulen wieder aufmachen können. Auch Hotels und Gaststätten müssen noch warten. Bis Ende April bleibt es auch bei der allgemeinen Ausgangsbeschränkung. Morgen will die Regierung bekannt geben, wie es mit Sportveranstaltungen weitergeht. Am Freitag sollen Neuerungen für den Kulturbereich folgen. Zurück zum Baumarkt im 13. Wiener Bezirk. Die Schlange vor dem Eingang wird eher länger als kürzer. Und auch österreichweit gibt es großen Andrang vor den Baumärkten. Diese Wienerin hat sich mit Wandfarbe und Katzenfutter eingedeckt.
Natürlich wäre das auch drei Wochen später gegangen, aber nachdem wir zu Hause sind, brauchen wir Beschäftigung. So wie die anderen alle auch.
Ein Bericht aus Österreich war das von Sirjan Govedarica. Italien ist im europäischen Vergleich mit am stärksten von Corona betroffen, sowohl was die Zahl der Infektionen als auch die der Todesopfer angeht, auch wenn die Zahl der Neuinfektionen jetzt so langsam wie seit Mitte März nicht mehr angestiegen ist. Schon frühzeitig hatte Rom deshalb nach europäischer Hilfe gerufen, doch die ließ lange auf sich warten. Jetzt sind zwar Milliardenhilfen zugesagt, doch von gemeinsam ausgegebenen Corona-Bonds, wie von Italien gefordert, wollen zumindest die Nordländer weiterhin nichts wissen, was in Rom für mächtig Ärger sorgt. Lisa Weiß.
Eine Art Euro-Rettungsschirm ohne strikte Reformbedingungen und Kontrollen. Noch vor einigen Monaten schien das undenkbar in Europa. Doch wegen der Corona-Krise ist alles anders und das besonders schwer getroffene Italien könnte von den günstigen Krediten in Milliardenhöhe profitieren. Könnte, denn die italienische Regierung will momentan keine Kredite über den Euro-Rettungsfonds, kurz ESM, beantragen. Auch wenn Wirtschaftswissenschaftler und Ex-Ministerpräsident Romano Prodi das kaum glauben kann. Aber wenn der ESM von Spanien und Portugal akzeptiert wird und von uns nicht, bringen wir uns in eine sehr schwache Verhandlungsposition. Ihr Italiener, was wollt ihr? Ihr habt diese Möglichkeit, die kein großes Ding ist, aber ein sehr langfristiger Kredit mit extrem niedrigen Zinsen. 30 Milliarden mehr oder weniger, also wirklich. Doch so einfach ist die Sache nicht, sagt jedenfalls die Fünf-Sterne-Bewegung, die schon seit Jahren dem ESM kritisch gegenübersteht und derzeit einer der Koalitionspartner in Rom ist. Ihr aktueller Kritikpunkt: Das Geld aus dem Euro-Rettungsfonds darf nur für Ausgaben für das Gesundheitssystem verwendet werden. Und da nützen die Milliarden nichts, sagt Fünf-Sterne-Senator Mario Gianrusso. Man brauche den günstigen Kredit vor allem, um die Wirtschaft anzukurbeln. Alle Länder unterscheiden zwischen der Notlage im Gesundheitssystem, wo man 1 Milliarde Euro bräuchte, und der wirtschaftlichen Notlage, wo man möglicherweise hunderte Milliarden Euro bräuchte. Auch die rechten Populisten wie Matteo Salvini von der Lega sind dagegen, den Rettungsschirm zu nutzen. Sie alle fordern stattdessen Eurobonds, also vereinfacht gesagt Staatsanleihen, für die alle EU-Länder gemeinsam haften. Damit könnte das hochverschuldete Italien viel günstiger Kredite aufnehmen als bisher, aber dagegen sträuben sich Länder wie Deutschland oder die Niederlande.
Berichtet Lisa Weiß aus Italien. Der Internationale Währungsfonds erwartet infolge der Corona-Krise den schlimmsten wirtschaftlichen Einbruch seit der Weltwirtschaftskrise nach 1929. In Washington hat heute die Frühjahrstagung begonnen, aber natürlich nicht so, wie man es gewohnt ist, sondern als in Form von Videokonferenzen. Und zugehört hat bisher Jan Bösche in Washington. Herr Bösche, wichtigstes Thema bei der Tagung ist ein Schuldenerlass für die ärmsten Länder. Worum geht es der Weltbank und dem IWF da?
Ja, die beiden Organisationen drängen schon länger darauf, dass die reichen Länder nachgiebig sind, was die ärmsten Länder angeht, damit die finanziellen Spielraum gewinnen, um die Corona-Krise zu bekämpfen. Der IWF war gestern schon in Vorleistung gegangen und hat eines seiner Schuldenprogramme gestundet für 6 Monate. 25 Länder müssen da keine Zinsen mehr bezahlen. Jetzt ist die große Frage: Findet man in dieser Woche eine Lösung auch für andere Kreditgeber? Die G7 hat beraten, hat gesagt, grundsätzlich sei man zu Stundungen bereit, aber wichtig sei, dass die G20-Länder da mitmachen, vor allem China. Das Land hat ja durchaus sehr viele Kredite vergeben, ist da im Blick. Das ist auf jeden Fall jetzt die entscheidende Frage und das könnte ein Erfolg dieser Tagung sein, wenn man sich da auf eine Lösung für die ärmsten Länder einigt.
Ich habe es eingangs schon erwähnt, die Aussichten für die Weltwirtschaft global sind düster. Der IWF rechnet mit einer Rezession. Was bedeutet das für die Finanzmärkte?
Ja, das ist die interessante Frage. -3% die Wirtschaftsleistung in diesem Jahr weltweit. Das haben wir heute Morgen gehört aus dem Weltwirtschaftsbericht. Kurze Zeit später der Bericht zur Lage der Finanzmärkte. Und der ist auch kritisch. Es heißt, diese ganze Krise sei eine ernsthafte Bedrohung für die Stabilität im internationalen Finanzsystem. Was dem IWF Sorge macht, sind Sünden, die man schon vor dieser Krise begangen hat, nämlich die hohen Schuldenstände, die es bei Unternehmen zum Beispiel gibt, aber auch bei Haushalten. Die drohen jetzt natürlich zu einem Problem zu werden. Und besonders im Blick des IWF sind die Schwellenländer, die Entwicklungsländer. Mit dem Beginn der Corona-Krise haben viele Investoren ihre Investitionen aus diesen Ländern abgezogen und haben dort natürlich das Problem verschärft. Im Blick auch immer die Banken. Nach 2008 in der Finanzkrise, da gab es ja internationale Aufmerksamkeit, wie sich die Banken schlagen. Da gab es vorsichtig positive Signale vom IWF. Die Banken stünden jetzt sehr viel besser da, hätten entscheidende Rücklagen, aber trotzdem müssen sie natürlich aufpassen. Kreditgeschäfte brechen ein. Auf der anderen Seite sind diese Kreditgeschäfte notwendig, wenn man denn aus dieser Krise heraus die Wirtschaft wieder ankurbeln möchte.
IWF und Weltbank gelten ja als Vertreter der Globalisierung schlechthin. Wie schätzen Sie denn die Lage der internationalen Zusammenarbeit ein, jetzt wo sich das Rad ja eher rückwärts dreht?
Das ist genau das Problem und das ist die große Sorge von IWF und Weltbank, dass die Staaten sich jetzt mehr auf sich selber konzentrieren und eben halt nicht genügend international zusammenarbeiten. Es gibt einen 4-Punkte-Plan, den die beiden Organisationen voranbringen wollen, der sich um solche Fragen wie eine internationale Kooperation dreht. Zentrale Frage zum Beispiel, wenn man impfen möchte, das müssten alle tun. Medizinische Lösungen müsste man gemeinsam treffen und man müsste gemeinsam zusammenarbeiten, ansonsten könne man die Wirtschaft nicht so starten, wie man das gerne hätte.
Live aus Washington, Jan Bösche von der IWF-Frühjahrstagung, diesmal in einer ganz anderen Form von Videokonferenzen. Die Corona-Krise hat dramatische Auswirkungen auf die Seenotrettung. Italien und Malta schotten sich ab. Sie wollen keine Rettungsschiffe mit Flüchtlingen mehr in ihre Häfen einlaufen lassen. Die Behörden seien überfordert und hätten keine Kapazitäten mehr, um Flüchtlinge aufzunehmen. Die Regierungen der beiden Länder haben die Bundesregierung schon Ende März darüber informiert. In einem Brief hat das Bundesinnenministerium daher jetzt die Hilfsorganisationen aufgefordert, keine ertrinkenden Menschen mehr aus dem Mittelmeer zu retten. Nur, was ist die Alternative? Aus Berlin berichtet Isabel Reifenrath.
In dem Brief des Bundesinnenministeriums steht, die Seenotretter müssten davon ausgehen, dass im Mittelmeerraum kein Aufnahmehafen mehr für sie gefunden wird. Italien sei nicht in der Lage, die Flüchtlinge medizinisch zu versorgen.
Angesichts der aktuellen schwierigen Lage appellieren wir deshalb an Sie, derzeit keine Fahrten aufzunehmen und bereits in See gegangene Schiffe zurückzurufen.
Dieser Appell ist an Ärzte ohne Grenzen gegangen, an die Sea-Watch und die CI sowie an SOS Mediterranee. Steve Alter, Sprecher des Bundesinnenministeriums, sagte vergangene Woche:
Die Bundesregierung ist im Moment in Gesprächen mit allen Beteiligten, um hier eine Lösung zu finden, mit der wir umgehen.
Ein Sprecher der deutschen Organisation Sea-Watch kritisiert, das Schreiben des Bundesinnenministeriums überschreite nicht nur seine Kompetenzen, sondern sei ein Appell, Menschen ertrinken zu lassen, ohne jegliche Alternative zu nennen. Laut Sea-Watch soll am Wochenende bereits ein Schlauchboot mit 85 Menschen an Bord gesunken sein. Die europäische Grenzschutzagentur Frontex bezweifelt das aber und geht davon aus, dass die Menschen von der libyschen Küstenwache gerettet wurden. Katrin Göring-Eckert von den Grünen weiß, dass es jetzt kompliziert ist für Italien und Malta, die Menschen aufzunehmen. Trotzdem, sagt sie, müssen sie gerettet und auf die europäischen Staaten verteilt werden.
Wir werden auch in diesen Zeiten Seenotrettung brauchen, leider. Und zwar werden wir sie leider eben auch weiterhin brauchen von den privaten Seenotrettern, weil andere nicht zur Verfügung stehen und andere diese Aufgabe nicht übernehmen. Und so schwierig das ist und so kompliziert es ist, dann auch einen sicheren Hafen zu finden, dafür zu sorgen, dass für die Geflüchteten eine Quarantänemöglichkeit zur Verfügung steht, so klar ist aber auch, das Gebot der Humanität und der Menschlichkeit ist da ganz eindeutig. Das müssen wir schaffen, das müssen wir machen.
Sevim Dadlen von der Linkspartei ist entsetzt über die Haltung des Bundesinnenministeriums. Sie sagt, der Brief sei ein humanitärer Skandal. Die Seenotrettungsorganisationen kritisieren Italien und Malta für die Schließung ihrer Häfen. Sevim Dadlen hält es nicht für richtig, allein die Mittelmeerstaaten an den Pranger zu stellen. Alle EU-Staaten müssen sich laut ihr solidarisch zeigen.
Deutschland und die Bundesregierung können in vielerlei Hinsicht Italien helfen. Man müsste dazu beitragen, dass die europäische Kürzungspolitik beendet und Italien eine Direktfinanzierung über die Europäische Zentralbank ermöglicht. Das wäre eine wirksame Entlastung für Italien. Und Deutschland kann die Übernahme der Flüchtlinge organisieren. Schließlich schafft sie es ja auch, bei 200.000 deutschen Urlaubern sie zurückzuholen und jetzt 80.000 Erntehelfer ins Land zu holen.
Sizilien hat in den letzten Tagen Flüchtlinge aufgenommen. Das deutsche Schiff Alan Kurdi liegt nun aber mit 150 Flüchtlingen aus Marokko und Bangladesch vor der italienischen Küste und wartet auf eine italienische Fähre. Auf ihr sollen die Menschen in Quarantäne bleiben. Das Bundesinnenministerium prüft nach eigenen Angaben alternative Häfen und hat die EU-Kommission um Hilfe gebeten. Die EU-Kommission sieht die Mitgliedstaaten jedoch selbst in der Verantwortung. Die Bundesregierung ist bereit, einen Beitrag zu leisten, aber sie will nicht alleine tätig werden. Andrea Lindholz von der Union glaubt, dass es eine europäische Verteilung geben wird. Der Weg der Bundesregierung sei richtig, schreibt sie. Die privaten Rettungsmissionen sieht sie in der Corona-Pandemie sehr kritisch. Solange die EU-Staaten aber nur über die Rettung der Flüchtlinge sprechen, sind sie mit der libyschen Küstenwache die einzigen, die die Menschen aus dem Wasser ziehen.
Isabel Reifenrath zur Lage der Seenotrettung. Dreimal innerhalb nur eines Jahres mussten die Bürgerinnen und Bürger Israels wählen gehen. Doch die politische Krise im Land konnte dadurch nicht gelöst werden. Weiterhin herrscht ein Patt zwischen Oppositionskandidat Benny Gantz und Benjamin Netanyahu vom rechtskonservativen Likud. Gespräche über eine große Koalition blieben bislang ebenfalls ergebnislos. Dennoch hat Präsident Rivlin die Verhandlungsfrist jetzt noch einmal verlängert. Aus Tel Aviv, Tim Aßmann.
Kurz vor Ablauf der Frist um Mitternacht Ortszeit baten Benny Gantz und sein Verhandlungsgegenüber, Premierminister Benjamin Netanyahu, gemeinsam beim Staatspräsidenten um mehr Zeit. Am vergangenen Wochenende hatte nur Gantz um die Verlängerung gebeten und war gescheitert. Nun gab Präsident Reuven Rivlin nach, weil die Bitte aus beiden Lagern kam. Allerdings wurde die Frist nur um 2 Tage bis Mitternacht am Mittwoch verlängert. Benny Gantz hatte sich eigentlich 2 Wochen mehr Zeit gewünscht. Gantz hatte wenige Stunden vor Ablauf der ursprünglichen Frist an Netanyahu appelliert.
Netanyahu,
wir haben den Moment der Wahrheit erreicht. Die Bürger Israels erwarten von uns, ja, von uns beiden, dass wir schwere Entscheidungen treffen. Sie verlangen in dieser historischen Stunde, dass wir uns dazu entscheiden, dem Staat und vor allem den Bürgern gegenüber treu zu sein. Gantz gab sich optimistisch, dass eine Einigung zwischen seinem Bündnis Blau-Weiß und Netanjahus Likud-Partei möglich sei. Beide Seiten seien bereit für Kompromisse, sagte Gantz. Auch Benjamin Netanyahu erklärte, die Bildung der sogenannten Einheitsregierung aus Blau-Weiß und Likud sei möglich. Ich hoffe, es wird uns gelingen. Und sollten wir es nicht bis Mitternacht schaffen, werden wir alles tun, um die Sache doch noch abzuschließen. Wir werden weiterhin jede Mühe investieren, um die Einheit, die der Staat in diesen Tagen so sehr braucht, zu erlangen. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind auch in Israel enorm. Seit Wochen gelten weitreichende Ausgangsbeschränkungen und das Land ist nahezu völlig abgeschottet. Die Arbeitslosigkeit kletterte von 3 auf über 25%. Unter dem Eindruck der Corona-Krise hatten sowohl Gantz als auch Netanyahu in den vergangenen Wochen immer wieder betont, wie wichtig es sei, nun zusammenzuarbeiten. Benny Gantz ist dafür sogar bereit, sein zentrales Wahlversprechen zu brechen und einer Regierung Netanyahu anzugehören, während dieser nach wie vor unter Korruptionsanklage steht. Doch in den wochenlangen Verhandlungen stand nicht der richtige Umgang mit der Corona-Pandemie im Mittelpunkt, sondern der politische Überlebenskampf von Benjamin Netanyahu, sagt Jaron Dekel, politischer Kommentator des Senders Kanal 11. Sie sprachen über Netanyahus Position, über den obersten Gerichtshof und Netanyahu. Und sie sprachen darüber, wie Netanyahu sein Amt weiter ausüben kann. Und dann ging es wieder um Netanyahu. Aber über das Coronavirus sprachen sie wenig. Grundsätzlich verständigt haben sich beide Seiten darüber, dass Netanyahu zunächst Ministerpräsident sein und das Amt nach 1,5 Jahren an Gantz übergeben soll. Streitpunkt in den Verhandlungen ist offenbar Netanyahus Wunsch nach einer Art parlamentarischer Garantie, dass er auch dann Regierungschef bleiben kann, wenn der oberste Gerichtshof das aufgrund der Korruptionsanklage gegen ihn untersagen sollte. Außerdem konnten sich beide Seiten bisher nicht darauf einigen, wie viel Einfluss Netanyahus Likud-Partei bei der Ernennung von neuen Richtern haben soll. Gelingt in den Verhandlungen auch innerhalb der verlängerten Frist kein Durchbruch, wird Staatspräsident Rivlin das Mandat voraussichtlich an das Parlament zurückgeben. Dort hat dann jeder Abgeordnete die Möglichkeit, eine Mehrheit zu organisieren. Auch Netanyahu und Gantz könnten also weiter versuchen, eine gemeinsame Koalition zu schmieden.
In Israel ist die Frist zur Regierungsbildung verlängert worden. Tim Aßmann mit den Einzelheiten. Und der Blick zum Sport. Im Fußball ist der Spielbetrieb in der 1. und 2. Liga bis mindestens 30. April ausgesetzt. Und eigentlich wollten die Chefs aus den beiden deutschen Top-Ligen diese Woche entscheiden, wie es nun weitergeht. Ob Spiele ohne Zuschauer ab Mai möglich sind. Diese Entscheidung hat die deutsche Fußballliga heute vertagt. Wohl auch im Lichte der jüngsten Empfehlungen der Wissenschaftsakademie Leopoldina. Die deuten nämlich auf eine sehr lange Durststrecke für Fußballfans hin. Marina Schweizer.
Ein Satz in den Leopoldina-Empfehlungen dürfte Sportfreunden Hoffnung machen. Auch sportliche Veranstaltungen sollten nach und nach wieder ermöglicht werden, steht da. Das Ganze solle abhängig sein von den Kontaktintensitäten der Beteiligten und von der möglichen räumlichen Distanz. Leopoldina-Präsident Gerald Haug sagte in den Tagesthemen, dass man für Veranstaltungen mit vielen Beteiligten wie Fußballspielen mit Zuschauern mit bis zu 1,5 Jahren rechnen müsse, bis es diese wieder geben könne.
Das wäre sicherlich sehr klug. Und ob es dann 1,5 Jahre dauert, muss man abwarten. Es gibt optimistische Einschätzungen, aber es wird sicherlich viele Monate dauern. Es kann bis zu 1,5 Jahre sein.
Großveranstaltungen sind das eine. Ob und wann welche Sportarten wieder zulässig sein könnten, das konkretisieren die Leopoldina-Wissenschaftler nicht. Während etwa die deutsche Eishockey- und Volleyball-Bundesliga ihre Saison schon vorzeitig beendet hatten, hofft die deutsche Fußballliga wegen immenser Fernseheinnahmen noch darauf, die Saison bis Ende Juni auszuspielen. Ein Szenario wären Geisterspiele. Möglich, dass Pläne für einen baldigen Ligastart von politischen Entscheidungen durchkreuzt werden. Am Mittwoch berät das Corona-Kabinett mit Bundeskanzlerin Merkel über das weitere Vorgehen in Deutschland. Ursprünglich wollten die Entscheider aus der 1. und 2. Liga am Freitag beschließen, wie es mit dem Profifußballbetrieb in Deutschland weitergeht. Jetzt wurde die virtuelle Mitgliederversammlung auf den 23. April verschoben. Zur Begründung schrieb die DFL in einer Mitteilung, man wolle sich und den Mitgliedsklubs zusätzliche Zeit zur weiteren intensiven Vorbereitungen bevorstehender Entscheidungen geben. Kommende Woche wolle man auf Basis der dann aktuellen politischen Beschlusslage in Bund und Ländern entscheiden. DFL-Chef Christian Seifert hatte bereits vor einigen Tagen gesagt, es dürfe nicht der Eindruck entstehen, der Fußball ignoriere in seiner Selbstbezogenheit die Realität. Auch an diesem selbstgelegten Maßstab werden sich die Fußballentscheider messen lassen müssen.
Berichtet Marina Schweizer. Und das waren die aktuellen Berichte aus Politik und Gesellschaft. Gleich hören Sie hier im Hintergrund das Ökostromarchipel. Die autonome Inselgruppe Åland setzt auf 100% erneuerbare Energien. Danach die Nachrichten und dann die Kommentare, unter anderem zur Wiedereröffnung der Schulen. Mein Name ist Jessica Sturmberg. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.